Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung, im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholungen unserer Sendereien, ruhmreiche türkische Sportler, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Nachrichten. Nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich Türkei zu einer der weltweit aufstrebenden Mächte in der Verteidigung Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt. Auf der Messe Saha Expo 2026 in Istanbul sagt Erdoğan, Türkei gehöre nun zu den Ländern, deren Einfluss in diesen Sektoren global wachse. Erdoğan fügte hinzu, dass die 182 Abkommen, die während der Veranstaltung unterzeichnet wurden, ein Gesamtvolumen von 8 Milliarden US-Dollar generierten, darunter 6 Milliarden US-Dollar an exportorientierten Verträgen. US-Präsident Donald Trump hat ab Samstag eine dreitägige Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland angekündigt und die Hoffnung geäußert, dass diese zu einem langfristigen Friedensabkommen führen könnte. Russland und die Ukraine bestätigten die Waffenruhe und einen gegenseitigen Gefangenenaustausch in separaten Erklärungen. Die Waffenruhe umfasst den Austausch von jeweils 1.000 Gefangenen und folgt auf Russlands vorherige Ankündigung einer befristeten Waffenruhe anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges. Reaktion von der Europäischen Union auf die Schändigung einer Marienstatue durch einen israelischen Soldaten im Libanon. Der Sprecher des Europäischen Rates für Außen- und Sicherheitspolitik, Anwar al-Anouni, gab eine schriftliche Erklärung ab. Al-Anouni erklärte, die EU appelliere angesichts der brüchigen Waffenruhe zwischen Libanon und Israel weiterhin alle Parteien zur Zurückhaltung. Die Verhandlungen mit dem Ziel eines dauerhaften Abkommens würden fortgesetzt, so al-Anouni weiter. Wir erinnern alle daran, wie wichtig es ist, religiöse Symbole zu schützen und zu bewahren, sowie die Religionsfreiheit zu gewährleisten, sagte er. Der israelische Staatssender Kan bestätigte die Veröffentlichung eines Fotos, das einen israelischen Soldaten zeigt, der in dem christlichen Dorf Debel im Südlibanon einer Marienstatue eine Zigarette in den Mund steckt. Am 19. April zerstörte ein israelischer Soldat in Deir Serian, eine der von Israel besetzten Städte im Südlibanon, mit einem Vorschlaghammer eine Jesus-Christus-Statue. Nach einem mutmaßlichen US-Angriff auf ein iranisches Frachtschiff nahe der Straße von Hormus im Golf von Oman ist ein Seemann getötet worden. Vier weitere werden vermisst, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Mohammed Ratmer, Gouverneur des Landkreises Minab, erklärte am Freitag, Rettungskräfte hätten die Leichen eines vermissten Seemanns geborgen, während 10 verletzte Besatzungsmitglieder in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Vorfall ereignete sich inmitten eskalierender Spannungen nach nächtlichen Gefechten zwischen iranischen und US-amerikanischen Streitkräften. Im Südlibanon sind bei israelischen Angriffen mindestens 21 Menschen getötet worden, darunter ein Mitglied des Zivilschutzes. Die Angriffe erfolgten trotz einer am 17. April verkündeten und bis zum 17. Mai verlängerten Waffenruhe. Israel führt weiterhin täglich Angriffe im gesamten Libanon durch. Offiziellen Angaben zufolge wurden seit dem 2. März durch israelische Angriffe mindestens 2.759 Menschen getötet, 8.512 verletzt und mehr als 1,6 Millionen Menschen aus ihren Wohngebieten vertrieben.
Thank you. der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Der ehemalige US-Antiterrorchef Joe Kent hat erklärt, dass die amerikanischen Geheimdienste sich vor dem Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran einig gewesen seien, wonach Teheran keine Atomwaffen entwickle. Kent sagte, die US-Geheimdienste hätten auch davor gewarnt, der Iran würde im Falle eines Angriffs Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Stützpunkte ergreifen und die Straße von Hormuz sperren. Dies geschah später nach Kriegsbeginn am 28. Februar. Im März trat er aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über den Kriegseintritt gegen den Iran zurück und verglich die Situation mit der Vorbereitungsphase des Irakkriegs. Chinas Exporte haben trotz der Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten ein starkes Wachstum verzeichnet. Die chinesische Zollverwaltung veröffentlichte die Außenhandelsdaten für den Zeitraum bis April 2026. In diesem Zeitraum stiegen Chinas Exporte im Jahresvergleich um 14,1% auf 359,4 Milliarden US-Dollar, während die Importe um 25,3% auf 274,6 Milliarden US-Dollar anstiegen. Der Handelsüberschuss von 84,8 Milliarden US-Dollar im April bedeutete einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Überschuss von 51,1 Milliarden US-Dollar im März. Während die Energie-, Rohstoff- und Transportkosten weltweit aufgrund des Krieges im Nahen Osten und der Unruhen in der Straße von Hormuz gestiegen sind, erreichten Chinas Exporte einen monatlichen Rekordwert und signalisierten damit ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Schwankungen der Weltwirtschaft. Der Krieg im Nahen Osten führte zu erheblichen Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz, einer wichtigen Transitroute für den globalen Waren- und Energiehandel. Die Straße von Hormuz, durch die Kohlenwasserstoffe aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Katar, dem Irak und dem Iran auf die Weltmärkte transportiert werden, ist die Hauptroute für etwa 25% des weltweiten Ölhandels, etwa 20% des Flüssigerdgashandels und etwa 30% des Düngemittelhandels. Etwa 45% des von China importierten Öls und 30% des Flüssigerdgases erreichen das Land über den Persischen Golf und die Straße von Hormuz. 35 Jahre nach der Stilllegung des Forschungsreaktors RV-1 in Venezuela sind 13,5 Kilogramm hoch angereicherten Urans in USA verschifft worden. Experten aus Venezuela und den USA holten das auf 20% angereicherte Material aus dem Reaktor, sicherten es in einem Spezialcontainer und brachten es über 160 Kilometer auf dem Landweg an die Küste, wie die US-Botschaft in Caracas mitteilte. Dort wurde das Uran demnach auf ein britisches Schiff verladen und in die USA gebracht. Nun soll das Material in der Atomanlage Savannah Riverside in South Carolina aufbereitet und wiederverwendet werden. Der sichere Abtransport des gesamten angereicherten Urans aus Venezuela sendete ein weiteres Signal an die Welt, dass Venezuela einen Neuanfang macht, sagte der Leiter der Abteilung für nukleare Sicherheit im US-Energieministerium, Brandon Williams. Die venezolanische Regierung habe die Internationale Atomenergiebehörde immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, das hoch angereichertes Uran außer Landes zu schaffen, teilte Außenminister Evan Gill mit. Bei dem US-Einsatz zur Festnahme von Präsident Nicolas Maduro Anfang des Jahres seien auch Ziele in unmittelbarer Nähe des alten Reaktors angegriffen worden. Das habe das Risiko noch einmal dort deutlich vor Augen geführt. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Ben sen gibi, sen ben gibi olduk sonunda. Ama ölsem bile dönmem geri yoksun yolunda. Kırdığın kadar kırılmadın, adaletsizlik bu. Ben gibi boşa sarılmadın diyordun, yatan bizlik bu. Bir üzülemedin ya benimle şu an, bunlar onlar. Peşinden düştüm düştüm, bitmedi uçurumlar. Anlayabilsem mi bilsem aslında neyin var. Bence de git, bence de zor durumlar. Bir üzülemedin ya benimle şu an, bunlar onlar. Peşinden düştüm düştüm, bitmedi uçurumlar. Anlayabilsem mi bilsem aslında neyin var. Bence de git, bence de zor durumlar. Ben gibi olduk sonunda. Ama ölsem bile dönmem geri yoksun yolunda. Kırdığın kadar kırılmadın, adaletsizlik bu. Ben gibi boşa sarılmadın diyordun, yatan bizlik bu. Bir üzülemedin ya benimle şu an, bunlar onlar. Peşinden düştüm düştüm, bitmedi uçurumlar. Anlayabilsem mi bilsem aslında neyin var. Bence de git, bence de zor durumlar. Bir üzülemedin ya benimle şu an, bunlar onlar. Peşinden düştüm düştüm, bitmedi uçurumlar. Anlayabilsem mi bilsem aslında neyin var. Bence de git, bence de zor durumlar.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte einer legendären Persönlichkeit, die sich vom Mattenrand bis auf das olympische Podium gekämpft hat, mit jedem Tritt Geschichte schrieb und den türkischen Taekwondo-Sport weltweit bekannt machte. Bekannt unter dem Spitznamen Gepard, faszinierte dieser Sportler die Taekwondo-Welt mit seinen Drehkicks und seiner einzigartigen Fähigkeit, seine Gegner zu durchschauen. Servet Tazegül, lauschen wir dieser außergewöhnlichen Reise von Nürnberg nach London, von Peking bis Tscheljabinsk. Servet Tazegül wurde am 26. September 1988 in Nürnberg in Deutschland geboren. Als Kind einer türkischen Familie aserbaidschanischer Herkunft kam er früh mit Taekwondo in Berührung und verfiel der Faszination dieses Sports. Inspiriert von Filmen mit Jackie Chan und Jet Li begann seine Reise, die ihn schnell zu einem ernsthaften Wettkampfsportler machte. Unter der Anleitung seines Trainers Nureddin Yilmaz trug Tazegül bald das Trikot der türkischen Nationalmannschaft und entwickelte einen eigenen Kampfstil. Hohes Tempo, Drehtechniken und intuitive Kreativität. Sie nennen mich verrückt, niemand weiß, was ich als nächstes mache, sagte Tazegül. Für ihn war Taekwondo nicht nur ein Sport, sondern eine Kunstform auf der Bühne. Die Olympischen Spiele 2008 in Peking waren die erste große Bühne, auf der Selvet Tazegül sich international bewies. In der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm besiegte er starke Gegner, einen nach dem anderen, und gewann die Bronzemedaille. Für einen erst 19-jährigen Sportler war diese Medaille nicht nur eine Auszeichnung, sondern ein Vorbote größerer Träume. Im selben Jahr holte er bei der Europameisterschaft in Rom auch die Goldmedaille und schloss 2008 als eines der erfolgreichsten Jahre seiner Karriere ab. 2011 gewann er bei der Weltmeisterschaft in Gyeongju in Südkorea seinen ersten Weltmeistertitel, indem er im Finale in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm seinen Gegner besiegte. Vor großem Heimpublikum die türkische Flagge an die Spitze zu bringen, bedeutete, einen bleibenden Eindruck in der Taekwondo-Welt zu hinterlassen. Mit seinem Stil aus Drehkicks, Sprungtechniken und Angriffen aus kurzer Distanz wurde er von Analysten des Welt-Taekwondo-Verbandes mehrfach als einer der spannendsten Kämpfer des Sports bezeichnet. Die Olympischen Spiele 2012 in London fielen in die schwierigste und emotionalste Phase von Tazegüls Leben. Kurz vor den Spielen verlor er seine Mutter und trat mit diesem Schmerz im Herzen auf die Matte. Im Olympischen Finale in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm traf er auf den Iraner Mohammed Bagheri Mohtamed. In einem spannenden und nervenaufreibenden Kampf gewann er knapp mit 6:5 und sicherte sich die olympische Goldmedaille. Nach dem Kampf, die türkische Flagge auf den Schultern, brach Tazegül in Tränen aus. Er hatte sein Versprechen an seine Mutter erfüllt. Dieser Sieg war ein Höhepunkt für Türke im Taekwondo. Nach London geriet Tazegül in eine lange Verletzungsphase. Muskelriss im Fuß, Knieprobleme, gebrochene Hand und gebrochener Zeh. Diese Verletzungen führten zu Spekulationen über das Ende seiner Karriere. Doch nach Operationen am Handgelenk 2012 und am linken Bein 2016 kehrte er jedes Mal zurück. Wahre Champions sind nicht die, die nie fallen, sondern die, die nach dem Fallen wieder aufgehen und an die Spitze zurückkehren. Das Finale der Weltmeisterschaft 2015 ging in die Geschichte ein. Sein Gegner war der russische Weltmeister Alexei Denisenko. Beim Stand von 7:7 im dritten Durchgang setzte Tazegül einen spektakulären Drehkick und gewann mit 10:7. Die Halle tobte. Für diese Leistung wurde er als wertvollster Kämpfer des Turniers ausgezeichnet und widmete den Titel dem Andenken seiner Mutter. Selvet Tazegül gewann 5-mal die Goldmedaille bei den Europameisterschaften 2008 in Rom, 2010 in St. Petersburg, 2012 in Manchester, 2014 in Baku und 2016 in Montreux. Bei Weltmeisterschaften errang er insgesamt 4 Medaillen, Bronze 2009 und ein weiteres Mal sowie Gold 2011 und 2015. In seiner Karriere bestritt er 143 internationale Kämpfe und gewann 116 davon, eine Erfolgsquote von 81,1%, die seine Konstanz als Champion belegt. In Mersin trägt eine Sporthalle mit 7500 Plätzen seinen Namen und in seinem Verein in Nürnberg bildet er weiterhin die nächste Generation aus. Die Geschichte von Selvet Tazegül lehrt uns, Sport kann nicht nur betrieben werden, um zu gewinnen, sondern auch, um ihn schön auszuüben. Vom Bronze in Peking bis Gold in London, vom legendären Finale in Tscheljabinsk, stets blieb er derselbe Selvet mit seinen Drehkicks, seinem mutigen Kampfstil und der Liebe zu seiner Mutter. Mit einem olympischen Gold, einer olympischen Bronzemedaille, 2 Weltmeistertiteln, 2 Weltmeisterschaftsbronzen und 5 Europameistertiteln hat er sich einen festen Platz in den Herzen von Millionen gesichert. Wir grüßen Gepard Selvet Tazegül mit Liebe, Respekt und Dankbarkeit. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
O yere yaşan sendin, dokunsam ağlayacaksın. Bensiz mutluysan tamam, bırak öyle kalsın. Susamadığım şeyler yazdım, bağırsam duymayacaksın. Ölürse sevdiğin biri, o an beni anlayacaksın.
Artık çok geç, ölenle ölünmüyor. Ben anladım, kalan zaten yarım. Koşsam da kaçılmıyor kokundan. Ne olur kurtaralım. Kaçılmıyor kokundan, ne olur kurtaralım.
Kapatan sendin, bunu bir gün anlayacaksın. O köprüyü yakıyorsa düşmekten korkmayacaksın. Tutamadığın sözleri verdin, artık olmayacaksın. Ama bir gün çok pişman olacaksın.
Artık çok geç, ölenle kaçılmıyor kokundan, ne olur kurtaralım. Ölenle ölünmüyor, ben anladım, kalan zaten yarım. Koşsam da kaçılmıyor kokundan, ne olur kurtaralım.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Die kraftvolle Stimme Westthrakiens Dr. Sadık Ahmet. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek. Einen Menschen nur über seinen Beruf zu definieren, zeichnet oft ein unvollständiges Bild, doch es gibt Persönlichkeiten, deren Identität und das Zugehörigkeitsgefühl, das sie verteidigen, ihren Schultern eine weit größere existenzielle Last auferlegen als ihre akademischen Erfolge.
Dr. Sadık Ahmet, ein brillanter Chirurg, dessen Ausbildung an der Universität Ankara begann und an der Medizinischen Fakultät der Universität Thessaloniki abgeschlossen wurde, bedeutete für die türkische Minderheit in Westthrakien weit mehr als ein medizinisches Genie. Er verkörperte den Willen einer Gemeinschaft gegen die systematische Leugnung ihrer Identität. Sein Leben ist das tragischste Zeugnis dafür, wie ein einzelner Mensch angesichts ethnopolitischer Unterdrückungsregime auf dem Balkan zu einer überragenden Gestalt werden kann und warum ein Staat sich so sehr vor einem einzigen Wort fürchten kann. Die erste große Ungerechtigkeit, die den Charakter von Dr. Sadık Ahmet stählte, ereignete sich während seines Wehrdienstes in der griechischen Armee. In Treue zum Hippokratischen Eid untersuchte Ahmet ein griechisches Kind, das von hohem Fieber gequält wurde. Für diesen menschlichen Reflex wurde er des Amtmissbrauchs beschuldigt, doch die Strafe blieb nicht bei einem gewöhnlichen Disziplinarvergehen. Zunächst wurde Sadık Ahmet zu 4,5 Monaten Militärhaft verurteilt, anschließend mit den Worten »Hier wirst du nicht als Arzt arbeiten« in die Berge geschickt, um Steine zu schlagen. Dass die Hände eines feinfühligen Chirurgen gezwungen wurden, als Werkzeug körperlicher Zerstörung Steine zu zerschlagen, war nicht nur persönliche Grausamkeit, sondern eine symbolische Erniedrigung mit der Botschaft an die von ihm vertretene Gemeinschaft. Innerhalb unserer Grenzen könnt ihr höchstens Arbeiter sein. Ahmet ging aus diesen 3 Jahren schwerer Militärzeit und Haft mit der Überzeugung hervor, dass ein Arzt nicht nur Körper, sondern auch die verwundete Seele einer Gesellschaft heilen müsse. Der Kampf von Sadık Ahmet war nicht nur ein lokales Ringen um Rechte, sondern eine strategische Bewegung, die das internationale Recht herausforderte. Die von ihm 1985 gestartete Kampagne, bei der 15.000 Unterschriften gesammelt wurden, war der erste große Schritt, um die Stimme der Türken Westthrakiens in die Welt zu tragen. Besonders bezeichnend war sein Vorgehen im Jahr 1987 bei einer in Thessaloniki veranstalteten Konferenz zu Demokratie und Menschenrechten. Dort verschaffte er sich als Journalist Zugang und verteilte diese Dokumente in englischer Sprache an die Teilnehmer. Dies bewies seine strategische Klugheit und Furchtlosigkeit. Der Preis für diese Taten ließ nicht lange auf sich warten. 1988 wurde er wegen angeblicher Verbreitung falscher Nachrichten zu 30 Monaten Haft und einer Geldstrafe von 100.000 Drachmen verurteilt. Diese Verurteilung war eines der deutlichsten Zeichen jener Zeit, in der die griechische Justiz die Freiheit, Rechte einzufordern, als Sicherheitsbedrohung betrachtete. Das Gerichtsverfahren im Jahr 1990 wurde als Tragödie in die moderne europäische Rechtsgeschichte eingetragen. Sadık Ahmet wurde allen deshalb zu 18 Monaten Haft verurteilt, weil er die Bezeichnung Türke verwendete und die ethnische Identität der Minderheit betonte. Dies war der Höhepunkt einer Politik der systematischen Identitätsleugnung, bei der ein Staat seinem eigenen Bürger seine Identität verbieten wollte. Im Gerichtssaal erklärte er, obwohl er seine Freiheit hätte erlangen können, wenn er nur ein einziges Wort widerrufen hätte, die später berühmt gewordenen Worte: »Ich werde abgeführt, weil ich ein Türke bin. Wenn Türke zu sein ein Verbrechen ist, dann wiederhole ich es hier. Ich bin ein Türke und werde es bleiben. Mit dieser Botschaft wende ich mich an die Minderheit in Westthrakien und sage ihnen, dass sie nicht vergessen sollen, dass sie Türken sind.« Die menschliche Dimension dieses Kampfes verwirklicht in den Gefängnisbesuchen der Familie Ahmet. Wenn Sadık Ahmet zu Hause oder im Büro war, ließ er seinen Sohn Levent stets den letzten Schluck seines täglich getrunkenen Nescafé, ein liebesvolles Vater-Sohn-Ritual. Doch beim ersten Besuch im Gefängnis reichte Sadık Ahmet seinem Sohn den randvoll gefüllten Becher und sagte: »Levent, trink du das. Von nun an bist du der Vater unserer Familie.« Dies war nicht nur die Übergabe eines Cafés, sondern die Vererbung einer schweren Verantwortung an ein Kind. Im selben Zeitraum trug seine Ehefrau Işık Hanım bei jedem Gang zur Gefängnistor in Thessaloniki bewusst rot-weiße Kleidung. Mit dieser Farbwahl sandte sie ihrem hinter Gittern sitzenden Mann und dem Unterdrückungsregime draußen eine stille, aber unerschütterliche Botschaft der Zugehörigkeit. Die Stärke Sadık Ahmets an der Wahlurne führte dazu, dass das demokratische System gegen ihn als Waffe eingesetzt wurde. Nachdem er bei den Wahlen im Juni 1989 mit 22,467 Stimmen als unabhängiger Abgeordneter gewählt worden war, wurde seine Kandidatur bei den Wahlen im November 1989 unter dem Vorwand fehlender Unterlagen durch kurzfristige Manöver annulliert. Doch dieser Druck wirkte gegenteilig. Die von Ahmet unterstützte Liste erhielt 35.000 Stimmen und bestätigte damit den Volkswillen. Daraufhin wurde eine in keinem anderen europäischen Land existierende 3% Landeshürde gesetzlich eingeführt, allein um seine Wahl zu verhindern. Der Unfall vom 24. Juli 1995 war das letzte Glied in dieser Kette des Drucks. Ahmed verlor nahe Susurköy sein Leben, als plötzlich ein Traktor von einer Nebenstraße herausfuhr und mit ihm kollidierte. Dass seine Frau Öcükhanım ihn kurz zuvor mit den Worten gewarnt hatte, Sadık, dort wartet ein Traktor, er könnte plötzlich herausfahren, ließ die Vermutung verewigen, dass es sich nicht um einen einfachen Verkehrsunfall, sondern um ein geplantes Attentat gehandelt haben könnte. Dr. Sadık Ahmed hinterließ ein halb geleertes Glas Kaffee und einen Identitätskampf, dessen Preis er mit seinem Leben bezahlte. Sein Kampf ist heute in Westthrazien und auf dem Balkan die erste Referenz, wenn von Minderheitenrechten die Rede ist. Dieser mit der Präzision eines Chirurgen geführte politische Einsatz bewies der ganzen Welt, dass individuelle Rechte universelle Menschenrechte sind. Seine Lebensgeschichte stellt bis heute dieselbe entscheidende Frage: Ist die Identität eines Menschen so wertvoll, dass man dafür sein Leben opfert? Für Sadık Ahmed wurde die Antwort auf diese Frage mit dem letzten Atemzug an jenem dunklen 24. Juli besiegelt. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Das Ministerium für Industrie und Technologie hat im Juni vergangenen Jahres einen wichtigen Schritt unternommen und angekündigt, Entwickler einer heimischen Karten- und Navigationsanwendung zu unterstützen. Die Bewerbungen wurden im Jahr 2025 entgegengenommen und die Bewertungen abgeschlossen. Im März wurden dann unter Teilnahme von Minister Mehmet Fatih Kacır gemeinsam mit den beteiligten Parteien die Unterschriften für die heimische Navigation gesetzt. Sie hören nun eine entsprechende Analyse. Vier wichtige Ziele. TOC, einer der Projektpartner, nutzt seit dem ersten Tag seines Bestehens ein selbstentwickeltes Navigationssystem. Die Marke teilt keine Nutzerdaten mit inländischen oder ausländischen Personen oder Institutionen. Ziel ist es, diese Erfahrung und dieses Know-how auch in das neu zu errichtende heimische Navigationssystem einzubringen. Wenn das heimische Navigationssystem fertiggestellt ist und im Alltag genutzt wird, soll es auf mobilen Geräten, in Fahrzeugen, insbesondere bei Projektpartner TOC, in der Logistik, in Smart City-Anwendungen, im E-Commerce, im Tourismus sowie im Katastrophen- und Notfallmanagement eingesetzt werden. Darüber hinaus verfolgt es vier wichtige strategische Ziele. Schutz der Privatsphäre türkischer Bürger. Derzeit nutzt nahezu die gesamte Bevölkerung von Türkiye ausländische Navigationsanwendungen. Dadurch kann ein ausländisches Unternehmen, das diese Anwendungen betreibt, täglich in Echtzeit verfolgen, wo sich Millionen türkischer Bürger befinden, wohin sie fahren und wie lange sie sich an bestimmten Orten aufhalten. Mit einer Genauigkeit von nahezu einem halben Meter kann ein türkischer Bürger, der Navigation nutzt, überall auf dem Planeten lokalisiert werden. Auch wenn es angesichts des heutigen technologischen Stands schwierig ist, die Privatsphäre vollständig zu schützen, soll verhindert werden, dass diese Informationen in fremde Hände gelangen. Ausnahmezustand und Krieg. Zunächst der Krieg in der Ukraine, dann die Massaker Israels an den Palästinensern sowie die US-israelischen Angriffe auf Iran haben gezeigt, dass es auch im 21. Jahrhundert nicht leicht ist, den Frieden in der Welt zu bewahren. In Situationen wie Ausnahmezuständen oder Kriegen ist es möglich, dass ein ausländisches Navigationssystem sabotiert wird und dadurch Logistik, Verteidigung oder Nothilfe beeinträchtigt werden. Sogar unter dem Vorwand von Sanktionen kann die Nutzung solcher unverzichtbaren Systeme im betroffenen Land gestoppt werden. Mit einer heimischen Navigation soll auch dies verhindert werden. Daten türkischer Bürger können nicht vermarktet werden. Viele Navigationsanwendungen werden den Nutzern kostenlos angeboten. Hinter diesem scheinbar kostenlosen Modell steht jedoch in Wahrheit die Vermarktung der Nutzerdaten an kommerzielle Unternehmen. Durch Werbung und gezielte Lenkung wird der Nutzer selbst zum Produkt. Mit einer heimischen Navigation soll verhindert werden, dass türkische Bürger von globalen Wirtschaftsunternehmen kommerzialisiert werden. Nicht importieren, sondern exportieren. Mit einer heimischen Navigation sollen diese Anwendungen, insbesondere im professionellen und gewerblichen Bereich, nicht länger importiert werden müssen. Ziel ist zugleich auch der Export. Das bedeutet, dass die Anwendung weltweit genutzt werden soll. Dadurch sollen finanzielle Mittel nicht ins Ausland abfließen, sondern Einnahmen aus dem Ausland erzielt werden. Dieser Schritt wird zudem die Abhängigkeit vom Ausland verringern. Teil der nationalen Technologieoffensive. Minister Kaçer betonte, dass die heimische Navigation ein Teil der nationalen Technologieoffensive sei und erklärte, es ist undenkbar, dass Türkei, das in der Champions League der Technologieentwicklung und Produktion mitspielt und von der Verteidigungsindustrie bis zum heimischen Automobil Hochtechnologie exportiert, in diesem strategischen Bereich zurückbleibt. Für das heimische Navigationsprojekt haben unter Koordination des Ministeriums Başarsoft, BVB und TOK ihre Kräfte gebündelt. Ziel ist es, dass die heimische Navigation KI gestützt ist und kurzfristig in Betrieb genommen wird. In jeder Tasche, in jedem Fahrzeug, an jedem Handgelenk. Navigationssysteme sind inzwischen ein fester Bestandteil des alltäglichen Lebens geworden. Sie haben ihren Platz in Telefonen, Autos und Smartwatches gefunden. So sehr, dass sie auch automatisch aktivieren, sobald der Nutzer ins Fahrzeug steigt oder losfährt. Dadurch haben selbst Gewohnheiten wie das Lesen von Karten oder das Folgen von Straßenschildern abgenommen. Navigationssysteme bestimmen per Satellit die globale Position und bieten durch vorinstallierte sowie ständig aktualisierte administrative und physische Karten Orientierung. Um die Realität noch genauer abzubilden, werden alle Straßen und Gassen regelmäßig von Fahrzeugen mit Kameras erfasst, sodass Straßen, Gebäude und Umgebungsbilder hochgeladen werden. Mithilfe künstlicher Intelligenz kann zudem berechnet werden, an welchen Straßenabschnitten Fahrzeuge häufiger stocken, wodurch Verkehrsaufkommen und Staus erkannt werden können. Auf Wiederhören.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет зъри и Турция.
这里是 Турски чешен Бонко Дентай.
Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
Да, Турция радио, да.
Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
Ayç Radyo Voce Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Эфирда Türkiye Ovası.
Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlatınla Türkiye Avazı Radyosu.
Evo, İfonitis Türkiye.
Oldi Radyo Glas Türkiye.
Gidere bir amuriye Türkiye.
İni adala Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este es Radio Voz de Turquía.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye Ovoz Radio.
It Turkiye hangia radio ya?
Ovde Radio Glas Turkiye.
Turkiye une radiosu.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkını kırık bir güftesiydin, madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin, niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Bir yangın külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir bahar seli gibi yolundan akıp geçtin. Bir bahar seli gibi yolundan akıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.
Thank you.
bu kadar sevilir mi? Değmeyecek biri için gurur yere serilir mi? Değmeyecek biri için gurur yere serilir mi? Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni. Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni. Değersiz mi benim aşkım, yananlara kattın beni. Değersiz mi benim aşkım, yananlara kattın beni. Dost üzülür, düşman güler. Böyle derde gülünür mü? Bilseydim hiç sever miydi? Aşkın sonu bilinir mi? Bebeğimdin. Seni kimler değiştirdi? Yüreğinden attın beni. Seni kimler değiştirdi? Yüreğinden attın beni. Bir ateşe attın beni. Derde gülünür mü? Bilseydim hiç sever miydi? Aşkın sonu bilinir mi? Bilseydim hiç sever miydi? Aşkın sonu bilinir mi? Bilseydim
şeylerin bile yaban kaldı aklımın ucundan geçmezdi. Sen misin bu hallerde olmama sebep? İnanmak gelmiyor içimden. Oysa ki durma
gözüm beyazlarla, güneşin kavurduğu bir çöldeyim. Gelmiyor içimde. Oysa ki durmaksızın süren kavgalar ne aşkın cilvelerimin. Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızım, ateşe atılmış bir
Somit geht die Deutschfrage-Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Hussein Boll moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.